Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Und wieder ist ein neuer Podcast. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, heute haben wir den Matthias Witschel vom Kulturamt der Stadt Böblingen. Und er wird uns viel Interessantes erzählen über die Unterwelt von Böblingen. Genauer über die Stollen, die es unter der Stadt gab nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg wurden sie gebaut. Und der größte, der Schlossbergstollen, ist heute auch noch zu besichtigen.
Dann lass uns mal das Geheimnis lüften.
Hallo Herr Witschel, herzlich willkommen hier beim SZBZ-Podcast damals, Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Herr Zürn.
Ja, Sie sind ein Kulturexperte der Stadt Böblingen. Was machen Sie dort?
Also ich bin seit 2008, ja, zum Jahresende werden es 18 Jahre, bei der Stadt Böblingen beschäftigt, am Amt für Kultur. Schwerpunkt zunächst Museen, Galerie, auch ein Stück weit Archiv. Und seit 2016 bin ich auch offizieller Anbieter von Stadt- und Stollenführungen, weil die Leute, die das bislang gemacht haben, ja, älter wurden, sich zurückgezogen haben und dann einfach ein Bedarf war an neuen Stadtführungen. Und da habe ich ein Kontingent bekommen auf dem schnellen Dienstweg durch Obi Lützner.
Spannend, denn genau darüber wollen wir heute reden. Böblingen hat eine Besonderheit im Verborgenen. Sie ist nicht sichtbar. Das sind nämlich Stollengänge unter dem Schlossberg, quasi direkt unter der Stadtkirche. Was ist das für eine Anlage?
Ja, im Zweiten Weltkrieg entstanden nach der Bombennacht, die vom 7. auf den 8. Oktober stattfand, wo Böblingen von einem ausgeprägt starken Bombenangriff der Alliierten erstmals heimgesucht wurde.
Das war 43 oder 44?
43, ja.
43.
Bombennacht, 7. 8. Oktober 43. Ja, da wurden eben vor allem in der Altstadt sehr viele Gebäude zerstört. Also fast die gesamte südliche Altstadt ist diesem Angriff zum Opfer gefallen und auch mit entsprechend vielen Toten, Verletzten und Leute, die ihr Zuhause verloren haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich noch keine Stollenanlagen, keine Schutzanlagen in Böblingen, weil man nicht davon ausging, dass Böblingen ein Opfer eines alliierten Fliegerangriffs werden kann. Da ging man eher davon aus, das geht in Richtung Sindelfingen, Daimlerwerke oder Richtung Stuttgart. Und dann wurde doch eben Böblingen Opfer des Angriffs oder eines Angriffs, und der war ja versehentlich, heißt es ja. Der war so nicht geplant.
Was heißt es versehentlich?
Also Hauptangriffsziel war eigentlich Stuttgart gewesen, und den Logbüchern der alliierten Flieger kann man entnehmen, dass Böblingen da kein Angriffsziel war, und ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil in dieser Nacht, wo der Angriff erfolgte, da war es dunkel, neblig, die Flieger hatten keine Bodensicht, Radar war noch ungenau, und sie verließen sich halt auf eine voranfliegende Schar an Erstaufklärerflugzeugen, die eben Leuchtbomben an Fallschirmen zu Boden abließen, um das Zielgebiet zu markieren. Und die haben eben schon über Böblinger Gemarkung ihre Leuchtbomben abgeworfen, an denen sich dann halt die Bomber orientiert haben und es eben dadurch zu diesem verheerenden Angriff gekommen ist.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Böblingen hatte keinerlei oder nur ganz wenige Luftschutzkeller oder Anlagen, in denen sich die Bevölkerung in Sicherheit bringen konnte. Warum war das so? Haben die Menschen sich trotz der verheerenden Kriegsentwicklung sicher gefühlt? Oder haben sie es vergessen? Oder haben sie kein Geld gehabt? Was war der Grund, dass sie gar nichts hatten?
Ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung einfach in Sicherheit gewogen wurde. dass eine kleine Stadt wie Böblingen ja nicht Angriff, also nicht Ziel eines großen Angriffs werden kann. Und es hat wohl ausgereicht, ja, wenn die Leute sich halt in ihren Kellern verstecken, wenn mal die eine oder andere Bombe ja ihr Ziel verfehlt und auf Böblinger Gemarkung runterkommt. Aber wir haben ja jetzt gesehen, dass das auch anders enden kann. Und dann hat jetzt einfach das Böblinger Oberbauamt, ja, kann man sagen, hat beschlossen, Stollenanlagen zu bauen. Beim Schlossbergstollen weiß ich, dass da schon entsprechende Pläne in der Schublade lagen. Man hat sogar auch den Schlosspark geologisch untersuchen lassen, ja, dass man hier im oberen Gipskäuber liegt und der Bau eines Stollens ganz leicht vorangetrieben werden kann, weil man nicht sprengen muss, weil man das weiche Gestein, weiche Tonsteine einfach mit einer Spitzhacke herausschlagen konnte und auch unter der Zuhilfenahme einfach ein paar Sporhämmer. Diese Pläne wurden umgesetzt, weil man jetzt einfach Angst hatte, dass neben dem ersten versehentlichen Angriff noch weitere gezielte Angriffe erfolgen können. Und es erfolgten dann noch weitere 30 gezielte Angriffe. Böblingen war Garnisonsstadt, da wurden die Kasernen angegriffen, die heutige Panzerkaserne, die damalige Fliegerhorstkaserne am Flugfeld, die heute Wildermuth-Kaserne heißt, ja. Der Bahnhof wurde angegriffen, das Flugfeld wurde angegriffen, Industrieanlagen wurden angegriffen, überall da, wo man Waffenproduktion und Waffentransport vermutet hat. Und neben dem Schlossbergstollen entstanden 20 weitere Stollen in dieser Zeit. Ja, an die 20 weitere Stollen entstanden in der Zeit. Der größte war der am Galgenberg gewesen, Galgenberg-Landhausstraße. Bevor da der Bau losging, waren da schon die Lufthansa-Werkstätten am Graben gewesen, um ihr Material dort abzusichern oder sicher unterzubringen. Und überall da, wo Menschen lebten in Böblingen, kann man sagen, entstanden Stollenanlagen, Schutzanlagen. Zum Beispiel Postplatz Richtung Käppele hoch. Ja, da war das erste Krankenhaus Böblingens. Da entstand der Lazarettstollen. Nebenan ein öffentlicher Stollen, der Stollen am Käppele. In der Nähe des heutigen Albert-Einstein-Gymnasiums entstanden Stollen. Im Murgenbach unten eine kleinere Anlage. Da, wo damals das Sanatorium war. Ja,
einfach, weil die geologischen Verhältnisse so...
Weil die geologischen Verhältnisse es auch hergegeben haben. Genau, weil man sich im oberen Gipskäuber befand, hat man gesagt, überall, wo Menschen leben, errichten wir Anlagen. Und es geschah dann alles auf eine ähnliche Art und Weise, und zwar so, dass man halt die Zivilbevölkerung mit herangezogen hat.
Das wollte ich eben fragen, wer hat denn da überhaupt gegraben?
Genau, also es standen ja keine Baufirmen mehr zur Verfügung. Ja, die jungen Männer waren ja alle als Soldaten im Krieg eingezogen gewesen, und deshalb hat man eben all die herangezogen, die noch übrig waren. Das waren eben ältere Männer, Frauen, Kinder, Zwangsarbeiter. Und man hat dann gesagt, auch jeder, der beim Bau mithilft, ja, der hält dann auch einen Platz im Stollen für sich und seine Familie. Und es war dann schon irgendwie ein Anreiz, da mitzuschaffen. Und beim Schlossbergstollen weiß man, dass an 9 Zugängen gleichzeitig gegraben wurde, immer 5 Personen im Schichtwechsel an einem Zugang. Und so hat man... pro Tag hat man auf die Art und Weise etwa 10 Meter geschafft in Addition. Ja, und der Schlossbergstollen war auf 1000 Meter Länge angelegt, und so konnte man den ja in etwa 100 Tagen erstellen. Also der Bau hat nur ein Jahr gebraucht, bis er dann völlig komplett ausgestattet war, mit Schalholz ausgekleidet war, mit Truhen ausgestattet war, auf denen dann die Leute Platz nehmen konnten, weil viel mehr Mobiliar gab es da unten nicht.
Was ist denn da heute noch zu sehen? Also bleiben wir mal gerade beim Schlossberg Stollen. Mhm. Er ist ja an der zentralen Stelle der Stadt. Was kann man da noch sehen? Und vor allen Dingen, wer kann da wann was sehen? Kann man da noch reingehen oder gibt es noch öffentliche Zugänge?
Genau, es ist so. Es gibt einen Hauptzugang. Das ist der Zugang am Fruchtkasten, also in der Turmstraße gegenüber dem Grünen Turm. beziehungsweise dem Lokalgrünerturm.
Ein Stückchen weiter oben ist.
Ja, ein Stück weiter oben. Ja. So eine Holztür, so eine doppelte, an diesem gelben oder gelb-orangenen Gebäude, dem Fruchtkasten. Ja. Und von dort aus starten die Führungen. Die erste Führung, habe ich mal nachgeschaut, die hat 1979 stattgefunden zum Stadtfest. Damals unterlag der Stollen noch dem Tiefbauamt. Später ging er dann über ans Kulturamt. Das Tiefbauamt kümmert sich heute nur noch um die Verkehrssicherheit. Und ja, also man kann da rein, indem man sich bei einer öffentlichen Führung anmeldet. Also das biete ich an seit 10 Jahren. Und man kann auch individuelle Gruppenführungen bei mir buchen. Also das sind vor allem Firmen, Vereine, auch Familien, die das im Rahmen einer Geburtstagsfeier machen wollen. Schulklassen, vor allem die Grundschulklassen Böblingens, die das im Heimat- und Sachkundeunterricht durchnehmen, das Thema, kommen zu mir gerne. Und ja, da laufe ich mit den Leuten durch den Stollen durch. Also
die Termine sieht man ja im Amtsblatt, beziehungsweise die Kontaktdaten, man kann sich über das Rathaus dann anmelden, über die Stadtverwaltung.
Genau, also es gibt einen Link auf der Homepage, also wenn man eingibt Stadtführung Böblingen, dann kommt man auf die Seite und da sieht man dann meine Kontaktdaten, wo man sich anmelden kann.
Jetzt aber vielleicht noch mal kurz zurück zum, wie sieht's da drin aus? Also kann man noch irgendwelche Überbleibsel sehen oder sind das kahle Wände? Einfach ein Stollengang, wie man sich's vorstellt. Wie ist das da?
Okay, also genau, also da unten sind nur Gänge, keine Räume. Die Gänge waren genormt in der Breite und Höhe, also es sind circa 1,60 Meter breit und 2 bis 2,20 Meter hoch. Im Krieg waren die mit Schalholz ausgekleidet, um zu verhindern, dass Erdreich hineinstürzt. Nach dem Krieg hat man natürlich das Holz gebraucht als Bauholz, um die Häuser zu reparieren, die durch den Angriff zerstört wurden. Und dann wurde der Stollen in den frühen 50ern auch auf Geheiß der Alliierten mit Beton ausgekleidet, um ihn abzusichern. Also die Stollen wurden entweder ausgekleidet oder verfüllt. Und den Schlossbergstollen, also den hat man ausgekleidet, weil man auch im Hinterkopf hatte, man möchte ihn erhalten, um vielleicht auch gegen den Kalten Krieg gerüstet zu sein. Ja. Und diese Betonauskleidung, die ist heute noch so da, wie sie in den 50ern da eingebracht wurde. Ja, sie ist so recht grob, recht porös, muss an einen oder anderen Stellen auch immer mal wieder ausgebessert werden. Also so präsentiert sich der Stollen den Leuten heute. Es ist eine Beleuchtung drin, eine Deckenbeleuchtung, die ist auch eher schwach ausgeprägt, ist eben dem nachempfunden, wie sie auch während dem Krieg war. Da gab es auch eine elektrische Beleuchtung, die aber, weil sie von einem Generator angetrieben war, immer mal wieder ausfallen konnte. Man saß dann im Dunkeln und durfte dann Dynamo-Taschenlampen benutzen, weil offenes Feuer verboten war.
Meines Wissens nach sind auch noch ein paar Kisten drin. Was sind das für Überbleibsel?
Genau. Also man hat sich natürlich überlegt, die Leute müssen sich in den Gängen ja aufhalten. Ja? Also es ist alles sehr einfach gehalten worden. Es musste ja schnell gehen. Und gewissen Komfort sollten ja die Leute haben. Eine gewisse Struktur sollte vorhanden sein. Und dann hat man, haben die örtlichen Schreiner, Tischler, haben Truhen gebaut, ja. Also jede Person, die hinein durfte, weil sie mitgeholfen hat und deren Familie, die haben eine Truhe bekommen. Die Truhe stand an einem bestimmten Platz. Sie war nummeriert, sie war abschließbar. Die Leute bekamen eine Einlasskarte, ja, die war auch entsprechend nummeriert. Wahrscheinlich stimmte dann die Nummer auf der Einlasskarte mit der auf der Truhe überein. So hatten die Leute ihren festen Platz im Stollen und sie nutzten die Truhe als Sitztruhe, als Schlaftruhe und sie verstauten darin alles, was sie zum Überleben da unten gebraucht haben. Also Nahrungsmittel, Wasser, Decken, warme Kleidung, auch Wertsachen haben sie mitgenommen. Genau, also dazu waren die Truhen da gewesen. Sie erfüllten viele Zwecke und es war aber alles einfach gehalten und einige wenige stehen unten drin. Also eine besonders schön erhaltene ist in der Nähe vom Fruchtkasteneingang. Die kam später wieder rein. Also manche Leute oder viele haben dann die Truhen auch mitgenommen, ja, als sie nicht mehr gebraucht wurden nach dem Krieg. Und dann kriegt man immer mal wieder so Informationen. Wir haben am Dachboden noch so eine Truhe gefunden. Wollt ihr die haben? Da sagen wir natürlich nein. Das sagen wir natürlich nicht nein, sondern nehmen wir. Und so kamen die wieder zurück in den Stollen.
Und wie viele Leute konnten den Unterschlupf finden im Schloss Bergstollen beispielsweise?
Ja, also es waren 1000 Meter Ganglänge, die mal angelegt waren. Davon sind noch 700 Meter übrig. Man musste einen Teil zuschütten, um drüber gelegene Gebäude nicht zu gefährden. Also man konnte nicht alles erhalten. Also er war mal für 3000 Menschen ausgelegt und bei einer Ganglänge von 1000 Meter bedeutet das auf dem laufenden Meter 3 Menschen. Also das erkläre ich den Leuten auch immer, wenn ich eine Führung mache, die Leute so dicht beieinander stehen. Also so ähnlich haben sich die Leute auch im Stollen damals aufgehalten.
Wie war denn das der Alltag dann im Stollen? Wie lange sind die Menschen da drin geblieben? Hat das nur ein paar Stunden gedauert, wenn eben ein Angriff kam, oder sind die auch mal länger drin geblieben? Wie muss man sich's vorstellen? Es gibt ja, Sie haben gesagt, es gab keinen Raum, also es gab keine sanitären Anlagen, oftmals kein Licht, keine Betten. Hat man dann auf dem Boden geschlafen? Wie war das?
Okay, wie haben sich die Leute darin aufgehalten? Wie lange waren sie drin? Also es war so gewesen, wenn die Sirenen heulten, ja, hatten die Leute so eine Dreiviertelstunde Zeit, okay, ihren Stollen aufzusuchen. Und da unten waren sie dann so lange gewesen, bis halt Entwarnung gegeben wurde. Bei Kurzangriffen waren das 3 bis 4 Stunden. Gegen Kriegsende gab es auch längere Angriffswellen. Ja. Da konnte man die Leute zwischen 2 Angriffswellen gar nicht mehr rauslassen, ungefährdet. Und dann haben die Leute auch 3 bis 4 Tage da unten am Stück verbracht. Das war dann schon heftiger gewesen. Und da wurde ich auch mal gefragt von einer Person, was ist, wenn den Leuten da unten das Wasser ausging, das Essen ausging. Die Frage konnte ich bislang immer nicht so richtig beantworten, bis mir dann ein Zeitzeuge erzählt hat, man ist einfach raus während 2 Angriffen während der Pause. Man ist rausgelassen worden. Man ist schnell nach Hause gesprungen, ja, und hat sich was geholt. Das war natürlich nicht ungefährlich gewesen, aber anders hätte man das gar nicht regulieren können, wenn man 3-4 Tage da unten verbringt. Und Angriffe sind dann auch nachts erfolgt, ja, am Anfang nachts. Also da hatten die Leute leichten Schlaf, sie waren angezogen, lagen sie im Bett, die Schuhe standen daneben, die Koffer waren gepackt, dann hat man sie so schnell wie möglich auf den Weg gemacht. Aber gegen Kriegsende wurde Tag und Nacht bombardiert und am Tag war das dann schon etwas anders gewesen. Es konnte gut sein, dass eine Familie, die am Galgenberg wohnte, normalerweise den Galgenbergstollen zu benutzen hat, gerade unten war, am Marktplatz. Dann gingen die Sirenen los. Die hätten nicht zurück können, so schnell auf den Galgenberg. Man hat sie aber dann auch in den Schlossbergstollen wohl reingelassen und Schulklassen haben sogar den Stollen aufgesucht, wenn tagsüber Angriffe erfolgt sind, weil der Schulunterricht ja weiterging.
Und geschlafen hat man dann auf dem Boden oder im Sitzen auf der Kiste oder wie sollte man sich das vorstellen?
Okay, ja. Also wie gesagt, da gibt es auch wenig Überlieferungen, aber da habe ich einen Text in einem Buch gefunden, wie das am Galgenberg gewesen ist, und so kann man das auch verallgemeinern auf die anderen Stollen. Also die Leute haben halt Platz genommen auf ihren Kisten und wenn die Kiste nicht ausgereicht hat, man hat ja auch Koffer dabei gehabt, man hat Decken dabei gehabt, dann hat man die Koffer auf den Boden gelegt, hat sich da drauf gesetzt, hat Decken ausgebreitet, hat sich da auch hingelegt, wenn auf der Truhe kein Platz mehr war, und dann waren die Gänge einfach belegt gewesen. Ja, dann konnte man auch nicht mal so kurz mal irgendwo sich die Füße vertreten. Man musste froh sein, wenn man zum nächsten Plumpsklo kam.
Das gab's dann.
Ja, die soll es gegeben haben, Plumpsklos. Es soll auch eine kleine Krankenstation gegeben haben mit Hebamme. Da unten kamen auch einige Kinder zur Welt. Ja. Und eine Zeitzeugin, die den Galgenbergstollen genutzt hat, die hat mir erzählt, dass es dort sogar eine Möglichkeit gab, mit einem elektrischen Kocher Milch für die Schopperlen warm zu machen für die Kinder. Ja, das fand ich auch goldig. Und natürlich sind auch ein paar Leute da unten gestorben, aber nicht wegen Verschüttung, weil wir mal in der Tiefe von 10 bis 18 Metern am Schlossberg. Die Leute sind aus ganz unterschiedlichen Ursachen gestorben. Ich vermute mal, dass auch alle mehr oder weniger chronisch krank waren. Tuberkulose war noch verbreitet und ja, die medizinische Versorgung war schlecht gewesen.
Sie sagten 10 bis 15 Meter unterm Boden und dann eben eine Länge von 1000 Metern.
Ja.
Wie funktionierte das mit der Belüftung? Man konnte ja nicht einfach ein Fenster aufmachen.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Es gab keine aktive Belüftung, also keine Ventilatoren oder dergleichen. nicht einmal eine Luftfilterung, ja, falls Giftgas eingedrungen wäre. Die Türen alleine, ja, haben für einen Luftdurchzug gesorgt. Heute sind es ja Stahltüren. Das sind die Türen, die in den 50er Jahren reinkamen mit der Betonauskleidung. Aber im Krieg waren das dicke Holztüren. Und ich habe so eine Holztüre beim Zugang Landratsamt gefunden. Also die waren gut 10 cm dick, auch mit dicken Metallbeschlägen beschlagen. Aber die ließen Luft durch. Ja. Und viele haben dann gesagt, ja, aber das reicht doch nicht aus alleine, wenn da unten 1.500 bis 3.000 Leute sind. Dann habe ich gesagt, okay, ja, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, als in meiner Form als Geologe, ja, weil ich das mal studiert habe. Man muss sich so einen Stollen wie ein Höhlensystem vorstellen. Der ist ja nicht hermetisch mit Beton ausgekleidet, luftdicht, sondern das sind brüchige Gesteinsschichten, ja, mit vielen Luftschlitzen, ja, sage ich mal.
Das Erdreich atmet,
ja. Also durch die Spalten im Gestein kommt Luft rein und wenn Wasser eindringt, das sehen wir heute auch noch, wenn es längere Zeit regnet, tropft Wasser rein, bilden sich Tropfsteine, Kalkablagerungen und das Wasser hat halt auch gelösten Sauerstoff reingebracht. Und so war halt dann der CO2-Gehalt immer so niedrig, dass die Leute da unten nicht umgefallen sind. Aber ich gehe davon aus, dass während dem Krieg die Luft schon auch dicker werden konnte, die Leute Atemprobleme bekamen, Kopfweh bekamen, aber deshalb nicht gestorben sind. Ja.
Sie haben jetzt vorher gesagt, es gab bis zu 20 solcher Stollenanlagen in Böblingen.
Ja.
Gibt es noch irgendwo außer unterm Schlossberg etwas, was übrig geblieben ist? Oder hat man das dann einfach alles aus Sicherheitsgründen verfüllt und abgeschlossen?
Also beim Galgenberg weiß ich, dass man auch mit Beton verfüllt hat, also Beton ausgekleidet hat, also durchaus das im Hinterkopf hatte, den zu erhalten. Man hat die Eingänge aber zugemacht. Gut, die hätte man ja wieder aufmachen können. Aber dass er heute trotzdem nicht mehr erhalten ist als durchgängiges Stollensystem, liegt daran, dass man halt viel gebaut hat da oben nach dem Krieg. Und immer wenn man beim Aushub eines Fundaments auf einen Stollengang gestoßen ist, hat man das halt da verfüllt. Mhm. Und so ist da oben kein durchgängiges Stollensystem mehr vorhanden.
Und zur Orientierung, das ist so in etwa dann auch im Heim Sonnenhalde.
Genau. U-Landschule, Heim Sonnenhalde, genau. Und was ich auch gehört habe, Waldburg-Bunker, kann man fast Bunker sagen, ja. Dinkelacker hat ja da oben im 19. Jahrhundert, ja, hat er seine erste Brauereigaststätte angelegt und hat da auch einen Keller angelegt im Fels, um dort Eis zu lagern, Bier zu kühlen, und im Zweiten Weltkrieg wurde dieser Bierkeller ausgebaut zum Bunker, und jetzt zum Jubiläum wollte Dinkelacker den freilegen lassen, weil die Räume müssen da unten noch in irgendeiner Form existieren. Es gibt auch noch die Eingänge hier so ein bisschen so, die man so sieht, die Gewölbe und so, aber auch kommt man nicht weiter, sind verfüllt. Aber er hat es dann sein gelassen, weil die Kosten vielleicht auch nicht überschaubar waren und man nicht wirklich wusste, was einem dann da unten, was man da unten dann zu Gesicht bekommen kann. Also wie gesagt, es sind wahrscheinlich noch viele Hohlräume da. Das interessiert vor allem das Tiefbauamt wegen der Verkehrssicherheit. Aber sie sind nicht mehr zugänglich von außen. Also Schlossberg ist das einzige durchgängige Stollensystem, das noch vorhanden ist in Böblingen, würde ich mal sagen.
Sie sprachen gerade von ziviler Nutzung vor dem Krieg als Bierkeller, als Eiskeller.
Ja.
Gab es denn beispielsweise im Schlossberg Stollen auch eine zivile Nutzung nach dem Krieg? Ich denke an Weinkeller, an Kühlräume, was weiß ich.
Ja, das hat man auch drüber nachgedacht. Also dort unten einen Weinkeller anzulegen, Pilze zu züchten, ja, da gab es vielerlei Ideen, aber letztendlich wurde eigentlich nichts davon in die Tat umgesetzt. Der Stollen befand sich so bis in die 70er Jahre rein in einem Dornröschenschlaf. Es war dunkel drin, in manchen Gängen stand Wasser, den musste man erstmal wieder trockenlegen, und Man hat dann sich halt gesagt, also einfachsten, man macht Führungen da unten. Es gab auch vereinzelt Kunstprojekte, ja, also vom Böhminger Kunstverein, dass die irgendwie eine Lichtinstallation da unten gemacht haben. Und ich hatte auch schon mal eine Anfrage von YouTubern, die eine Filmrezension da unten machen wollten, weil das gut zum Filmthema passt. Das habe ich auch machen lassen, ja.
Es gibt ja auch einen kleinen Film darüber, über den Schlossbergstollen.
Genau, 2009.
Zuflucht.
Da hatte ich meine ersten Berührungspunkte damals zum Stollen, genau. Da habe ich zum Beispiel das Foto gemacht, das man auf dem Cover sehen kann. Ja.
Wunderbar. Dann sind wir mal gespannt, wann die nächste Führung ist. Man kann es ja auf der städtischen Homepage dann entdecken. Vielen herzlichen Dank für die interessanten Einblicke in die Böblinger Unterwelt,
Matthias Wetschel. Ja, gern geschehen, Herr Zunn, Herr Jung.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.